Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
Beim Imperator nichts Neues präsentiert.
Ich bin Andy.
Ich bin Dennis. Strike Leader Dennis.
So. Ich wollte gerade sagen, ich bin Nico und nicht Strike Leader Dennis.
Hallöchen und willkommen zu einer weiteren regulären Folge. Endlich mal wieder nach der aufgezwungenen Sommerpause durch Magabotato sind wir wieder hier und freuen uns auf Episode 85, den Badab Malstrom Komplex Nummer 30.
Die Durststrecke. Das Jammertal ist durchschritten.
Ist so. Und wir sind tatsächlich jetzt, also wirklich zielgerade. Mit dieser Folge sind es noch 3 Folgen BMK und dann geht eine Ära zu Ende. Aber wir wollen noch nicht weinen. Ein paar Mal dürft ihr dieses tolle Intro und Outro noch hören. Aber wir sind wirklich fast durch. Schön, dass ihr heute Abend hier seid.
Danke gleichfalls. Danke. Schön hier sein zu
dürfen. Danke, dass ihr auch da seid. Mhm.
Grabowski ist leider immer noch nicht hier, aber wir drei schaukeln das Schiffchen schon. Und
hat mittlerweile eigentlich jemand auf dieses Bekennerschreiben geantwortet oder ist das Lösegeld mal überwiesen worden? Oder
ich dachte,
machen wir einfach so weiter.
Achso, ich dachte, das macht ihr. Sorry, nee, ich habe da mich gar nicht drum gekümmert jetzt.
Nee, ich muss sparen. Aha. Wir haben hier, Grundsteuer ist erhöht worden.
Denken an dich, Nils.
Wir sind ein Non-Profit-Podcast, was glauben die denn?
One like, one prayer.
Ist so, mehr geht leider nicht. Wir können gerne irgendwie einen Filter über unser Profilbild legen, aber ist da einfach nicht drin.
Also einfach einen, den wir schon hatten. Wir bleiben alle zu Hause oder sowas.
Je suis Paris oder
so. Ja. Je suis Grabowski.
So. Ist so.
Neues Hashtag.
Wollen anfangen mit Butter Progress. Ich habe Butter-mäßig gar nichts mehr gemacht seit dem Event. Ich bin voll in der Horus Heresy. Wie ist es bei euch?
Ich bin fleißig, aber ich lass mal Nico, der hat nämlich was Fetteres zuerst.
Ach, was Fetteres? Insofern ja, aber in ganz klein. Ich habe ja seit Ewigkeiten meine...
Tja,
tut mir leid. Fett und klein.
Bitte schneiden.
Was würde Dr. Pflaumistan dazu sagen?
ich habe schon ewig und 3 Tage kurz vorm Finish meine Minotaurs Battlefleet Gothic Flotte rumschwirren gehabt. Jetzt sind sie tatsächlich endlich fertig, ungefähr 1500 Punkte. Und ich habe gegen unseren Merlin auch mein allererstes kleines 750 Punkte Testspiel mal ausgetragen.
Und 1500 Schiffe hätte mich jetzt wirklich beeindruckt.
1500 Schiffe? Ja, nee, das, so viele sind es noch nicht. Nein. Nee, und doch, ich finde es gut, wie es jetzt so aussieht und wie es läuft. Und I like. Und das war's dann mit meinem Butter Progress.
Wer hat gewonnen?
War ein Testspiel. Da redet man nicht über Sieger und Verlierer.
Ja. Da redet man nicht darüber, dass Merlin verloren
hat. Psst, hört uns.
Nee, aber ist ja egal. Ja, aber freut mich doch, dass es Spaß gemacht hat. Ja, ich bin ganz fleißig, nachdem ich das extrem habe schleifen lassen, dass ich, ich gehe ja nach Essen und schmeiß meinen Hut in den Ring beim Golden Demon. Bin ganz, ganz aufgeregt. Und habe das extrem schleifen lassen, hier mit meinem Projekt zu beginnen. Und da bin ich jetzt auf jeden Fall ganz hart dran, einen Sons of Medusa Eisenvater, also quasi einen Captain-Tech-Marine zu bauen. Und das wird ein sehr wilder Kitbash mit ganz, ganz viel Green Stuff, um von meinem nicht ausreichenden Malskills abzudenken. Und und der wird dann wahrscheinlich auch der General meiner geplanten Streitmacht, lieber Badab, Loyalisten, Sons of Medusa, Exorcists, Allied Detachment. Jawohl.
Klingt ja nice. Können wir dann wahrscheinlich ja nächstes Jahr beim Event auch in Natura bewundern. Da sind wir nämlich auch in der Planungsphase schon. BMK 3 und so. Ja, wir steigen direkt ein. Wir arbeiten uns gerade durchs zweite Butterwar-Buch von Forgeworld und den Anfang macht Nico. Nico, was hast du uns denn da so mitgebracht?
Also, erstmal, damit ich habe mal geguckt, tatsächlich die letzte Aufnahme rund um die Storyline, die war zu Vatertagszeiten und wir sind jetzt im September, also ist schon echt ein bisschen lange her. Damals hatten auf jeden Fall die Loyalisten versucht, einen Brückenkopf zu errichten, und zwar im Piräus-System, damit ihr nochmal so ein bisschen Rückmeldung bekommt, wie das damals so war. Oder sein wird in 38.000 Jahren. Jedenfalls, da haben die versucht, einen Brückenkopf zu errichten, um halt eine stabile Warp-Route zu sichern, welche direkt ins Butt-Up-System vom Piräus-System ausgeht. Somit haben dann halt die Loyalisten im großen Stil angegriffen und gedacht im Vorfeld, die Sezessionisten rund um Huron wissen nicht Bescheid und werden überfallen. Huron selbst hat aber eine Falle gestellt. Es kam zum großen Schlagabtausch. Viele, viele Tote gab es auf beiden Seiten. Am Ende des Tages konnte keine der beiden Seiten sich als Sieger oder Verlierer sehen, weil beide haben halt unfassbar viel Schaden ausgeteilt, aber auch eingesteckt.
Ja, die mussten zum Beispiel Carib Kallen, konnten nur noch mit dem Nasssauger von der Planetenoberfläche. Ja,
ich hab's mir nochmal angehört, Andy. Wir beide hatten die Folge aufgenommen. Und er als schwarzer Ritter der Kokosnuss, so als sprechender Torso, so wurde Carib Kallen vom Planeten gerollt. Das war heftig. Aber parallel, während die Loyalisten auf dem Feld viele Marines verloren haben, haben die Sezessionisten endgültig, ich sag mal, die Lufthoheit oder eher die Raumhoheit verloren und sehr viele Schiffe verloren bei der Aktion. So, und jetzt die Zeit nach dem Piräus-Krieg oder dem Überfall, da kommen wir jetzt zu einer besonderen Phase des Krieges. Und zwar nennen wir diese Phase des Krieges der Stille Krieg. 03 519 912 M41 in der unruhigen Zeit nach dieser missglückten Invasion. Da gab es auch ebenfalls noch parallel einen unklaren Status der Executioners, was aus denen geworden ist. Alle mussten ihre Wunden lecken. Der ganze Butt-Up-Krieg im Großen und Ganzen fiel in eine unsichere Phase.
Unseriöse
Phase. Unseriöse, auch gut. Auf jeden Fall, die Sezessionisten, wie gesagt, die hatten ordentlich eingesteckt und die waren ohne Frage an ihrem Tiefpunkt angekommen. Aber wie gesagt, die Loyalisten waren auch dermaßen geschwächt, dass sie halt diese Schwäche nicht ausnutzen konnten. Und deswegen kam es jetzt zu der besonderen Phase des Silent War, der Stille Krieg. Deswegen ist es nämlich als Stiller Krieg bekannt, weil es sehr viele Kleinstkonflikte gab. Also Mini-Scharmützel, quasi ein Kill-Team-Mecker für alle, die da draußen Butt-Up-Kill-Team spielen. Das ist die Phase, wo man am besten Kill-Teams eigentlich spielen könnte, weil ungefähr genau so sah der Krieg aus. Es war ein Katz-und-Maus-Spiel überall. Und noch das.
So ein kleine Trüppchen aus 8 Mann, die auf winzigen Spielfeldern.
Richtig, genau.
Mit riesigen genauso, Menschen durch genau, die Gegend geschoben
genau
wurden.
Genau so
war exakt so. Manchmal auch 6, wenn Terminatoren dabei waren, aber ich will jetzt nicht ins Detail gehen. Das Ding ist, dass ein Großteil dieser ganzen Aktionen, Manöver, die hatten natürlich Auswirkungen, fanden aber keinen Weg in die Geschichtsbücher. Und somit ist das halt wirklich alles sehr still und klammheimlich abgelaufen. Die komplette Mahlstromzone stand kurz davor, in vielen Bereichen im Chaos zu versinken. Nur durch die unermüdliche Arbeit und die Präsenz der Minotaurs und der Sons of Medusa konnte ein gewisses Maß an Stabilität noch gewahrt werden. Parallel haben auch noch die, ja, ich sag mal, die wenigen Kräfte der imperialen Garde sowie auch die am Anfang recht kräftigen Streitkräfte der Inquisition, die ja jetzt natürlich auch ausgedünnt waren, die beiden zusammen haben ebenfalls noch ihren Teil dazu beigetragen, dass nicht noch ein paar mehr Welten der Anarchie verfallen sind oder auch sich im Bürgerkrieg wiederfanden. Also die haben schon noch ein bisschen für Ruhe gesorgt, aber es war alles stand auf Messerschneide. In genau dieser Phase des Krieges registrierten die Loyalisten, dass die also dass die Sezessionisten ihre Kräfte langsam aber sicher, teilweise aber auch manchmal auch überstürzt, sich sammelten, aber in Richtung Badab-System. Also die zogen sich zurück und gaben Welten auf, wie zum Beispiel Isin oder Dekabalos. Die wurden einfach schutzlos zurückgelassen und alle verfügbaren militärischen Güter und Ressourcen wurden in Richtung Badab Primus in Marsch gesetzt.
Also wirklich schutzlos, ne? Also
Nakedai.
Alles, was da an irgendwie planetarem Verteidigungswerk da besteht, wird alles eingepackt, zerlegt.
Selbst das,
über die Alpen.
Selbst das und dann, Silberbesteck von Oma wurde mitgenommen. Also wirklich alles. Ja, aus Silber kannst du auch irgendwie Kugeln gegen Werwölfe oder so machen. Also die haben wirklich an alles gedacht.
Oder Münzen.
Oder Münzen.
Space Wolves. Gegen Space Wolves.
Stimmt, ja. Falls die auch noch im Krieg teilnehmen. Ah, das ist clever, finde ich. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Meine Herren.
Das ist aber ein guter Style einfach.
Die Loyalisten auf jeden Fall bemerken das natürlich. Die registrierten das und haben das mitbekommen. Und die wollten das natürlich nach Möglichkeit irgendwie verhindern. Und haben angefangen oder versuchten es, diesen Rückzug zu stören. Aber hatten nur halt in kleinstem Maße, wenn überhaupt, Erfolg, weil die ja selbst am Hungertuch, sag ich schon, nagen mussten. Also die waren halt auch aus Mangel an Ressourcen nicht in der Lage, diese Situation auszunutzen oder nochmal, oder diesen Rückzug zu stören. Parallel verwirrte ebenfalls noch ein anderer Punkt die Loyalisten. Und zwar haben sich auch zu dieser Zeit nach dieser, ja, ich will jetzt nicht sagen krassen Niederlage, aber nach diesem Ressourcenmassaker im Piraeus-System haben sich jetzt auch erst Astroclaws von Huron losgesagt und die brachen einfach auf und in Richtung Mahlstromzone, also losgelöst von denen und wurden zu Renegaten, Piraten, egal, irgendwas in der Richtung, haben halt ihr eigenes Schicksal in die Hand genommen. Aber das verwirrte natürlich die Loyalisten, weil die dachten, okay, die gehen in den Farben der Astral Claws da rum oder hauen ab, aber in verschiedenste Richtungen. Was ist denn jetzt los da? Parallel gab es noch vermehrte Xenos-Aktivitäten überall im Westen und Süden der Mahlstromzone. Wir dürfen halt uns auch nochmal dran erinnern, das ist eine unfassbar unruhige Zone, diese ganze Mahlstromzone. Wo Ketzer unterwegs sind, wo Xenos, wie gesagt, unterwegs sind, Orks, Ork-Angriffe stattfinden, halt verschiedenste Dinge. Und das läuft ja parallel. Das ist ja nicht nur, dass der Konflikt mit Huron existiert. Jedenfalls haben die Loyalisten das Problem jetzt erkannt, dass also an vielen Stellen. Und die hatten halt Sorge, dass immer mehr Feinde überall entstehen und dass der Gesamtkonflikt nicht zu einem kurzen Abschluss geführt werden kann, sondern sich tierisch in die Länge zieht. Man sprach sogar von Dekaden. Und das wollten die natürlich, wenn es geht, vermeiden. Zu diesem Zeitpunkt und tatsächlich noch am Leben schmiedete der schwerverletzte, aber dennoch aktive Lord Commander Carob Kyne, der Ordensmeister der Red Scorpions, in dem Kommandozentrum der Loyalisten beim Viania-System eine neue
Das war ganz witzig, weil das war im Prinzip so ein blauer Müllsack, wo nur noch sein Kopf so oben drauf geschraubt
das,
war.
Das erinnert mich wiederum an Star Wars. Ich wollte eigentlich gar nicht an Star Wars anfangen. Habe ich nämlich drüber nachgedacht. C-3PO, der wurde irgendwann mal auseinandergenommen und wurde dann von Chewbacca wieder zusammengesteckt. Mhm. Und dann so hinten auf dem Rücken geschnallt. Und das war halt nur so ein Torso mit drehendem Kopf. Und daran musste ich tatsächlich denken jetzt, dass da halt... Vor allem, er kann dann halt seinen Kopf vielleicht auch nicht drehen und muss dann immer halt von Servitor so nach links gedreht werden, nach rechts.
Der Arme, ey. Einfach so ein nasser Schlafsack, wo so ein Kopf oben rauskommt.
Ist auch nur die Krankenschwester in mir, die das witzig findet. Tut mir leid. Jedenfalls in diesem Kommandozentrum im Viania-System, da schmiedeten sie halt eine neue Strategie. Ebenfalls anwesend waren Vertreter aller noch beteiligten Orden. Also die, wie gesagt, die Red Scorpions himself, Salamanders, Minotaurs, Exorzists, Karachodons, die Sons of Medusa und
Karadrons heißen, die habe ich mir sagen lassen.
Kararodons? Karodons.
Ja, ich rede um.
Ja, und tatsächlich, auch wenn schambehaftet, aber auch die Firehawks waren anwesend. Die waren mega, mega pisst, weil die hatten ja nun wirklich keine wirkliche Beteiligung mehr im Krieg. Die hatten ja nur noch, auf gut Deutsch gesagt, ne, ihre Ordensfestung.
Wenn die wüssten, was später mit der Ordensfestung noch gemacht wird.
Das wird noch was. Naja, jedenfalls, die waren alle mit an Bord. Und eine Delegation des Archmagus von der Forge World Angstrom war da. Weil,
die kennen wir ja auch
und noch. Wurde als neuer Alliierter willkommen geheißen. Aber da...
Genau, und Angstström sagt vielleicht einigen was. Wir hatten das Thema auch schon mal damals, 908 M41, wer erinnert sich nicht, der Angststrom-Zwischenfall, also Red Scorpions mit Salamanders zusammen diese sehr autonom agierende Mechanicus-Welt überfallen haben. Da ist nämlich nochmal long story short, da gibt es diese Angstström-Welt, eine ganz kleine Mechanicus-Welt, die püddeln da so vor sich rum und verarbeiten vor allen Dingen Ressourcen aus dem Malstrom-Sektor. Und ja, alle Jubeljahre kommt dann mal eine imperiale Flotte und dann geben die denen halt Ausrüstung. So. Und ob das jetzt Loyalisten oder Sezessionisten sind, ist denen eigentlich scheißegal.
Hauptsache, der Plan ist erfüllt. So.
Genau. Und die Welt wurde 908 von Red Scorpions und Salamanders überfallen. Da haben die richtig auf den Sack bekommen. Aber den, sag ich mal, den Sieg, den sie davongetragen haben, war, dass die von Angström gesagt haben, wisst ihr was, leckt uns doch alle am Arsch, hier kriegt keiner mehr was. Jetzt ist es aber so, dass ja, die waren halt beiden Parteien quasi feindlich gesinnt und haben sich da so abgekapselt und ja, das hat fast wieder geknallt, aber Inquisitor Frayn persönlich hat sich dann da eingeschaltet und hat da so Verhandlungen geführt und dann diese die Magi von Engström sozusagen beschwichtigt, dass sie doch bitte da zu diesen Verhandlungen kommen. Das ist so die offizielle Story. Aber vor diesem großen Kriegskonzil, von dem Nico da gerade geredet hat, gab es auch nochmal ein geheimes Treffen und es ist nicht ganz bekannt, welchen Preis Frayn da gezahlt hat, um die Loyalität von Angstrom zu sichern. Also da ist ganz schöner Schmuh abgegangen. Auf jeden Fall so hat Frayn da hintenrum sozusagen die von Angstrom wieder wirklich auf die loyalen Gefilde des Imperiums geholt und gesagt, Leute, Schwamm drüber. Ne?
Alles halb so wild.
Alles halb so wild. Und da haben die von Angstrom gesagt, ja, alles klar, ist ja auch langsam, nervt hier auch. Wir haben das jetzt zwar so ein bisschen als inner Astartes-Disput hier gesehen und wollten das eigentlich aussitzen, aber wenn das Ganze beendet wäre, wäre ja auch für uns und unsere ja, Produktivität schöner, wenn dieser ganze Konflikt hier mal beigelegt wird.
Frayn muss, kommt ja oft gar nicht so gut durch, ne? Aber Frayn muss schon politisch auch echt auf der Höhe sein. Ne?
Ja, der, absolut. Genau bei
was
diesem
großen... Was der da alles so losmacht und ranschafft.
Bitte?
Ich sagte, was der alles so losmacht und ranschafft, das schon...
Ja, der hat immer so ein Bündel 500.
Ja.
Ne?
Ja.
Ein bisschen was Blinkiges um Hals, sondern verteilt er hin und wieder mal hier und da ein bisschen Zaster. Genau, aber jetzt genau an dieser Stelle hat er nämlich eine ja, ganz besondere Rolle eingenommen. Er war nämlich quasi der Schiedsrichter bei diesem Treffen und er hat die Gesamtsituation dort ein bisschen geleitet auch, als vor allem die Sprache des Konzils zu Terra, dass die halt, also er war ja das Sprachrohr, um halt, naja, im Endeffekt Huron in Ketten legen zu lassen. Das war er ja quasi großer Befürworter. Und in diesem Fall war halt er zugange als Schiedsrichter und brachte gute, aber auch schlechte Nachrichten mit. Erstmal gab er bekannt, dass das Konzil die formale Kapitulation der Mantis Warrior akzeptierte, die nämlich quasi zu Kreuze gekrochen sind, weil sie erstens ihre eigene Auslöschung befürchteten und die Vernichtung ihrer schutzbefohlenen Welten. Und somit wurden quasi die Mantis Warriors, ja, die wurden zwar jetzt nicht in die Reihen der Loyalisten mit aufgenommen, aber sie wurden zumindest jetzt als nicht mehr aktiver Gegner gesehen und waren sozusagen erst einmal rehabilitiert. Schlechte Nachrichten gab es dann zum Beispiel, und das ist nämlich echt entscheidend, gab es nämlich seitens der, derjenigen, die die Steuern verlangen, und zwar vom restlichen Imperium. Weil das Imperium selbst konnte keine Ressourcen mehr zur Verfügung stellen. Die konnten keine imperialen Regimente auf den Weg schicken, die konnten keine weiteren Schiffe für diesen Konflikt erübrigen. Absolut kein Nachschub war möglich. Und das ist halt ein unglaublich ungünstiger Moment gewesen, dass jetzt zu dieser Zeit die Tyranniden immer stärker aktiv waren und vermehrt weitere, Xenos im galaktischen Osten auftauchten und aktiver wurden. Dahin flossen alle Ressourcen. Und ja.
Das ist dann halt auch der Nachteil, wenn man da wirklich am galaktischen Arsch der Welt quasi da agiert, ne? Das ist schon irgendwie wichtig, dass das da irgendwie aufrechterhalten wird und dass auch weiter dann irgendwann wieder die Steuergelder fließen, aber so wichtig, ja, ist halt dann doch weit weg vom Zentrum so.
Voll, ne? Absolut.
Waren das denn schon so die Vorwehen von Highfleet Kraken, ja, vom zweiten Tyranniden?
Richtig, genau. Durch die erste Invasion hatten sie ja schon Erfahrungen damit gesammelt, deswegen konnten die auch einfach, oder die haben einfach wirklich alles auf Stopp gedrückt und alles dahin transportiert, weil die wussten, das ist ressourcenintensiv, um die zu bekämpfen. Aber es gab halt auch gute Nachrichten, und zwar gab es eine ganz besonders tolle Sache. Ein neuer Orden trat ins Rampenlicht, und zwar die Star Phantoms tauchten im Badab-Konflikt auf. Und sie maßen einfach dem Badab-Konflikt mehr Wichtigkeit bei, und deswegen traten sie in voller Stärke auf den Seiten der Loyalisten auf die Bühne. Das war natürlich schon ein kompletter Orden, das macht was her. Und
so, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Zuerst die schlechte. Wir kriegen keine weitere Unterstützung vom Imperium. Wir sind auf uns allein gestellt. Jetzt die gute.
Ja.
Im kompletten Space Marine Orden dazu.
Ja, das macht schon was aus. Also das war halt auch dringend benötigt, ne? Die waren ja nun auch alle hart angeschlagen. Und auch knapp an Muni und allem drum und dran. Und das war dann auch unfassbar gut für die, dass ebenfalls als gute Nachricht sich halt das Adeptus Mechanicus auf Angstrom zu einem Bündnis bereit erklärte. Und nicht nur militärische Güter, sondern auch militärische Power mit ins Feld führte. Und das war natürlich auch super, super, super wichtig für die Loyalisten.
Ja, vor allen Dingen haben die ganz schön viele interne Informationen über die Malstromzone, ja, und über ihre einstmaligen Verbündeten, ne? Also das ist halt auch
nicht. Ja, und nicht nur das, alleine mit diesem ganzen Hintergrundwissen haben die erstmal, also vor dem Nutzen des Wissens, haben sie erstmal die ganzen Schiffe der Loyalisten wieder auf Vordermann gebracht und aufmunitioniert. Und dann halt mit Hilfe der Information haben die Loyalisten sich im System überall neu verteilt, in der Malstromzone, um sie dann natürlich wieder so ein bisschen auf Vordermann zu bringen oder zu sichern. Und das war natürlich auch wirklich entscheidend. Ja, und dann ging es halt los mit der neuen Kampagne. Man hat ja aus der missglückten Invasion vom Piraeus-System gelernt. Und bevor die Belagerung von Badab starten konnte, wollte man erstmal rundherum alles in Ordnung bringen. Und so hatten die dann den Plan, dass sie halt schon wieder ins Piraeus-System eindringen und dort eine Blockade einrichten. Ihr erinnert euch, das ist halt die stabile Warp-Route in den Badab-Sektor. Und wer eignet sich besser als eine Ordensfestung der Firehawks mit Namen Raptorus Rex, um halt so ein System mal komplett zu blockieren. Das sollte nämlich der Dreh- und Angelpunkt sein, an dem sich die Blockade aufbaute. Bei der Ankunft der Loyalisten im System, also im Piräus-System, stellten sie fest, dass alles in Schutt und Asche lag und viele Dinge, ich sag mal, nicht mehr dort hingen, wo sie vorher hingen. Also zum Beispiel die Mondkolonien von Critias Secundus waren völlig verwüstet und fast leblos, auf denen vorher ordentlich geboxt wurde. Und die Yarrow-Station war schwer beschädigt und die dortige Bevölkerung litt unter einer Hungersnot und wurden halt ihrem Schicksal überlassen von ihren Meistern. Aber sie mussten halt auch nicht lange jetzt noch darben. Die Firehawks waren da und beendeten ihr Leiden durch ein orbitales Bombardement. Die waren nämlich auch echt ein bisschen sauer und haben einfach mal dort ihren Frust abgeladen. Genau, und in der Zwischenzeit wurden die Kakarodons aus dem restlichen Endymion-Cluster abgezogen. Ihr erinnert euch, die haben auch eine recht große und stabile Flotte. Und um die mit an die Front zu boxieren, wurden die dortigen Aufgaben, die sie da hatten, den jetzt wieder rehabilitierten Mantis Warriors übergeben, dass die halt dort im Endymion-Cluster aufräumen und aufpassen sollten. Ja, und zu guter Letzt konnte nun die große Flotte der Kakarodons mit den Exorzists und den Sons of Medusa und natürlich auch Teilen der Imperialen Marine sich in kleinere, schlagkräftigere Verbände neu ordnen, umgruppieren und auf unabhängige Jagdmissionen in der Malstromszone gehen, um die restlichen verbliebenen Verräter überall aufs Korn zu nehmen.
Ja, ich finde das mit den Mantis Warriors super interessant, weil das ist ja auch deren eigentliche Domäne da im Endymion Cluster. Da ist ja auch das Tranquility-System und so. Und was für eine Schmach, ne? Hast du da versagt? Wurde es dann quasi nochmal schön auf die Finger gehauen? Und dann wirst du in deine eigene alte Heimat geschickt und musst dann da aufräumen sozusagen.
Ja, aber die alten neuen Hausherren sind da und alle gucken
die ja, also mit. Die waren ja eigentlich immer richtig hoch angesehen und wurden dann so weggefegt. Das ist auch alles hier in diesem Legends of the Space Marine Ding, das ist ja diese Kurzgeschichte über diesen Prozess tatsächlich.
Ach cool. Naja, jedenfalls sammelten sie ihre Kräfte, um zu einem finalen Schlag auszuholen. Und der Sammelpunkt war das Crow-System.
Ja, kommen wir an der Stelle zu 03-838-912-M41. Und zwar der Depths of Honor. Der Ehrenschuld, könnte man es übersetzen, wenn man es ein bisschen schwülzig aussprechen möchte. Und zwar, bevor die da jetzt um wirklich Badab da den Sack zumachen wollen, wird sich halt entschlossen, was Nico ja gerade schon mal gesagt hat, erstmal drumherum alles irgendwie an kleinen Scharmützeln und Kriegen und so weiter und so fort, erstmal weiter einzudämmen und halt am besten noch komplett zu beenden. Und da haben wir halt noch eine große Wildcard, die darum schwirrt, und zwar die Executioners. Derer wird sich nur mit Kopfschmerzen erinnert. Und man entschließt sich halt kurzum, die Sons of Medusa und Kakarodons auszuschicken, dass die sich halt großflächig ausbreiten sollen, um halt so schnell wie möglich quasi ein Netz zu schaffen, in das dann auf kurz oder lang die letzten Überlebenden oder noch Überlebenden Executioners dann halt rein in die Falle tappen würden. Nach einiger Zeit findet man das dann, die dann auch. Und es kommt natürlich, wie man es sich so vorstellen kann, nach erstmal wilden Beschimpfungen und Pfui-Rufen, kommt es dann zu ersten Gefechten, Scharmützeln und die Lage droht halt zu eskalieren. Das kriegt unser guter alter Pallas Mirsan mit. Wir erinnern uns, das ist ein sehr, sehr ehrenhafter Salamanders Captain, der damals während der Red Hour schon mal eine Bekanntschaft mit den Executioners gemacht hat. Und ja, der erinnert sich halt auch, wie die Executioners da sich verhalten haben. Ne? Also um da auch nochmal ganz kurz die Erinnerung aufzufrischen, in der Red Hour gab es ja eigentlich ein Palais auf so einer stillgelegten, so einer Art Mondbasis. Ich stelle mir das auch immer vor, wie diese ganz alte Mondbasis von Playmobil. Das sind alles so weiße Wände. Kennt ihr die noch? Weil die sah eigentlich geil aus.
Nee, bei Mondbasis muss ich immer an diese alten Lego. Da gab es doch auch diese Raumfahrttypen mit diesen geilen Helmen und diesen Anzügen mit der kleinen Rakete auf der Brust. Ja, da muss jemand dran denken.
Ja, hatte ich nicht. Ich hatte die von, also ich hatte die, das war so ein Sechseck oder Achteck quasi von Playmobil und alles in so ganz klinisch weiß, grau, hellblau und so. Das, keine Ahnung, in meinem inneren Auge sieht das so aus. Auf jeden Fall wollte man sich dort treffen. Und zwar Exorcists, Salamanders.
Executioners?
Entschuldigung, Executioners. Oh. Ich verspreche mich immer bei denen, ne? Junge, ich habe nichts getrunken.
Warum nicht?
Ja, daran liegt es wahrscheinlich. Executioners, Salamanders, dann waren auch die Astral Claws vor Ort. Und ja, und dann gab es da ja diesen riesen Tohuwabohu-Angriff von außerhalb, wo man dann annehmen könnte, das sind halt von vornherein irgendwie die Executioners, haben das vielleicht irgendwie instingiert oder vielleicht sind es auch einfach die finsteren Mächte gewesen. Jedenfalls werden da Salamanders im großen Stil geschlachtet und die Exorcists, die
Executioners,
meine Fresse. ich liebe die Executioners, Exorcists zu sehr, aber wir reden ja heute über Executioners, verlieren da komplett den Verstand und sagen so, ja, was soll denn das jetzt hier, das ist ja der ehrloseste Scheiß überhaupt, wir ziehen uns hier raus, ne? Dann kommen noch Red Scorpions an und prügeln die Loyalisten daraus, alles geht drunter und drüber. Naja, auf jeden Fall erinnert sich Mirsan, dass halt die Executioners den Salamanders da zur Seite gestanden haben und schließt halt den Plan, den Chapter Master der Executioners, Tulsa Kane, zur Rede zu stellen und zu versuchen, ihn zu überzeugen, dass die Executioners sich halt ganz aus diesem Krieg zurückziehen. Er begibt sich halt auf so eine Art Schnitzeljagd durch den durch die südliche Mahlstromzone. Und nach mehreren Monaten des Suchens stoßen die tatsächlich auf ein Gefecht zwischen zwei Strike-Cruisern der Sons of Medusa und auf Executioners-Seite der Phaeton's Wrath und der Nighthawk. Also das sind zwei der besten Schiffe, die haben. Und es sieht halt auch für die Sons of Medusa nicht so besonders gut aus. Trotzdem natürlich, es sind Sons of Medusa, ne? Söhne des Gorgonen. Die stellen sich natürlich der Sache zur Schlacht. Und naja, wie man sich halt so eine Renaissance oder Napoleonik Schiffsschlacht vorstellt, ne? Die stehen da bereit, Breitseiten abzufeuern. Und bevor halt da das richtig zur Sache gehen kann, nimmt sich Mirsan ein Herz und sagt, okay, wir fliegen jetzt.
Mirsan doch all zusammen hier.
Ja, Mirsan doch alle Space Marines. Brüder, so, wenn Sie um 9 Uhr in die Phaeton's Wrath einsteigen. Ich kann nicht so gut Edmund Stoiber nachmachen. Wenn aber Sie, für die, die sich
9 Uhr in die Phaeton's Wrath einsteigen und dann den ICE Richtung Bada Primaris nehmen.
Oh meine Güte.
Episch. Navigiert halt sein eigenes Schiff, die Obsidia, genau zwischen diese beiden kampfbereiten Flotten, Mini-Flöttchen, wie auch immer, und ja, setzt halt alles auf eine Karte. Ne? Das hätte auch für ihn sehr finster enden können, ne? Weil wir wissen ja alle, so Beschuss in der Leere, das geht ja immer auf 3 Meter Entfernung und das passiert sofort. Niemand kann da ausweichen, nein. Oder es geht halt über hunderte von Kilometern und man hat alle Zeit der Welt auszuweichen. Egal. Ja, aber das Bild ist auf jeden Fall ein sehr dramatisches. Ne? Und er sagt, nein, Brüder, kommt zur Besinnung. Das kann doch wohl nicht weitergehen. Das Blutvergießen muss ein Ende haben. Wir wollen doch alle das Gleiche. Wie heißt er? Tulsa Kane, wir müssen noch miteinander reden. Wir kennen uns ja noch. Ich glaube an dich und deinen gesunden Menschenverstand. Lass uns mal hier zusammen unter vier Augen sprechen.
So, wir alle hassen doch die Xenos, oder? Ja!
Ja! Genau. Ja.
Wollt ihr nicht mal wieder tote Elderkinder in einen Scheiterhaufen genau. schmeißen? Ja! Ja!
Wir können uns doch darauf einigen, dass wir gemeinsam Elderkinder hassen. Sogar wir. Die guten, netten Salamanders. Ja. Wir liefern auch für das Happening die Beleuchtung. Und Tulsa Kane lässt sich tatsächlich darauf ein. Also es wird sich halt getroffen, es kommt zum Palais und nach einigem Hin und Her stimmt Tulsa Kane tatsächlich ein. Und zwar sieht das Abkommen wie folgt aus. Alle Executioners, die noch irgendwo da rumkreuchen und fleuchen, ziehen sich zurück. Und zwar komplett aus der Mahlstromzone und verpflichten sich einfach nie wieder dorthin zurückzukommen. Man muss erstmal zurück auf den eigenen Heimatplaneten, Stygia Aquilon. Und dort wartet man auf das Ergebnis eines Richtspruchs. Währenddessen verpflichtet sich Tulsa Kane mit einer Ehrengarde, sich in die Obhut der Salamanders zu geben. Die Salamanders wiederum bürgen zum einen natürlich für die Sicherheit Tulsa Kanes. Auf der anderen Seite aber wird von den Salamanders verlangt, und sie müssen sich halt auch dazu verpflichten, dafür zu sorgen, dass wenn da irgendwas aus dem Ruder läuft, irgendwas falsch läuft und auch nur ein Executioner falsch guckt, dass die sich dann dazu verpflichten, die Executioners eigenhändig quasi aufs Schafott zu bringen.
Aber es ist eine ganz schöne Geschichte eigentlich, weil im Prinzip ist es ja das, was damals die Executioners, als sie noch Seite an Seite mit den Astroclaws standen, den Salamanders angeboten haben. Weil das war ja eigentlich der Outcome von, also bevor die rote Stunde losging, haben ja die Executioners den geschlagenen Salamanders gesagt, hier, so und so sieht's aus, überreicht uns euer Schwert als Zeichen eurer Kapitulation und wir bringen euch unbeschadet aus der Mahlstromzone und ihr nehmt nicht mehr am Konflikt teil. Und das haben sie jetzt ja quasi umgedreht. Das ist eine ganz schöne Geschichte.
Mhm. So dreht sich die Geschichte, Mr. Bond, sagte da Goldfinger, glaube ich. Was aber ein sehr, sehr wichtiger Aspekt davon ist, dieses Gerichtsverfahren, dem sich Tulsa Kane und die Executioners unterziehen würden, ist kein von Jarndyce Frayne geleitetes Inquisitionsgerichtsverfahren.
Sondern Richterin Barbara Slanish.
Genau, Gottes Willen. Oh, den habe ich nicht kommen sehen. Junge.
Ja, tut mir leid.
Fantastisch.
Ja, das ist eigentlich, das ist ja einer von Santas Bullshit-Bingo-Sprüchen.
Ich wollte gerade fragen, ist das ein Alter von Santa? Ja. Ich wusste es.
Ah, herrlich.
Ah, toll.
Ich verbringe ja nächste Woche, also nee, wenn die Folge rauskommt, das kommende Wochenende, Samstag mit ihm, da muss ich mich schon mal ein bisschen drauf vorbereiten, diese neuen Sprüche, die einfach die ganze Zeit kommen. Ich bin schon im Modus.
Ach ja. Gut, also das Gerichtsverfahren wäre keins unter der Leitung der Inquisition, weil machen wir uns nichts vor, und dann würde es wahrscheinlich sehr, sehr, sehr finster für die Executioners aussehen.
Alter!
Junge. Schlimm. Das wird halt ein Schöffengericht aus, ja, wer auch immer da so dran teilnimmt. Wahrscheinlich, ja, Lord Commander Carib Cullen.
Ja, aber hier die Mantis Warriors standen alleine. Ja auch vor so einem Kriegskonzil, wo die Inquisitoren quasi Schiedsrichter gespielt haben, aber die entscheidenden Kräfte waren ja Astartes.
Ja. Mhm. Da Darauf willige ich dann Tulsa Kane ein. Ne? Die Exorcists, Executioners, Hölle, begeben sich auf ihre Schiffe und verlassen halt mit und mit schnurstracks den Badab-Sektor. Tulsa Kane liefert sich quasi selber ein und darf wahrscheinlich eine gut beheizte Kajüte an Bord eines Salamanders-Schiffes.
Ja, wie schön mit. Auch der darf bestimmt im Hochbett mit mir sein schlafen.
Ja. Ich schlafe unten.
Ja, ich habe gehört, die Salamanders haben wahnsinnig feurige Fürze. Da würde ich auch lieber unten schlafen.
Die essen nur diese ganz schlimmen
Peperoni-Schoten-Nudeln,
die so, kennt ihr, die so kennt super scharf sind. Es gibt doch diesen Nackte-Kanone-Style-Film, diesen Mafia, eine Nudel macht noch keine Spaghetti, diese Oma, die ganze Zeit nur komplette scharfe Chilis frisst und immer am Furzen ist.
Boah, ewig her.
So lustig, ne?
Ewig her. Also obwohl das Übereinkommen von den ganzen Loyalisten angenommen wird, ist es trotzdem nicht so, dass da alle so super happy mit sind. Ne? Viele der Loyalisten, die zum Beispiel im Rahmen jetzt des Nachganges davon mit Tulsa Kane irgendwie Kontakt haben oder auch die für ein sicheres Geleit der Executioners sorgen müssen, sind halt alles andere als denen besonders positiv gegenüber eingestimmt. Ne? Und die meisten wollen die dann halt doch eigentlich direkt am liebsten gefangen nehmen oder vielleicht sogar an Ort und Stelle töten. Aber da sieht man halt, was so ein Wort eines extrem ehrenvollen Captains eines Ordens der ersten Gründung, wie viel Gewicht sowas hat. Ne?
Ja, also, vor allem, das ist ja auch wirklich der Geist Vulkans. So, ne? Also, das finde ich sehr gut, dass die Salamanders da auch tatsächlich dann so dargestellt sind, dass sie am Ende anders handeln als alle anderen.
Das, ja, aber, das, aber übrigens, auch schön.
Das ist ja auch, das ist ja auch zum einen ist es ihr Wesen, zum anderen ist es auch ihr Leid oder ihr Problem, dass sie sich halt immer um andere kümmern und nicht so richtig auf sich selber achten. Deswegen fliegt man auch einfach mal zwischen zwei Strike- oder sich bekriegende Strike-Cruiser. Die achten halt eher immer auf andere als auf sich selbst. Deswegen haben sie auch, glaube ich, bestimmt seit dem Bürgerkrieg nicht mehr volle Ordensstärke geschafft, weil die ständig Probleme haben, ihre Verluste auszugleichen, weil sie sich immer an die um die Schwachen kümmern halt.
Also das haben wir ja auch noch, wir machen ja bestimmt noch mal was zu den Salamanders
im Könnte Einzelnen. Könnte passieren, dass die in Zukunft in einem gewissen Konflikt, den wir behandeln, eine sehr tragende Rolle spielen werden.
Aber da haben wir es ja auch zum Beispiel in der Zeit im Unification War, bevor die mit ihrem Primarchen vereint werden, die sterben ja wie die Fliegen, weil die gar nicht wissen, wohin mit ihrem Aufopferungswillen. Ne? Also die schmeißen sich da ja einfach in jede Bresche und das schafft dann ja Vulkan dann in verträgliche Bahnen zu leiten. Ne? Also auch schon wieder, da sieht man halt auch wie was für ein zweischneidiges Schwert sowas ist. Ne? Wie gesagt, auf der einen Seite natürlich sehr schön, dass man hier sehen kann, dass die Salamanders halt da ihrem Ruf, diese ehrenvollen, wenn man das so nennen mag, Good Guys, dem gerecht werden. Aber auf der anderen Seite, man hat das ja immer wieder mal, dass herausgestellt wird, was für einen Stellenwert Gründung hat. Ne? Also erste Gründung reicht halt da quasi auch schon mal für ein Veto oder sowas, ne? Weil man ist halt einfach näher am Primarchen dran, so, ne? Das ist schon. Und damit natürlich auch näher am Imperator. Also immer wieder interessant, so kleine Versatzstücke da eingewebt zu sehen. Ja, und so scheiden die Executioners aus dem Bad.
Scheiden dann eigentlich in dem Moment auch die Salamanders aus, weil sie die gerade wegbringen? Also schaffen die es noch rechtzeitig wieder zurück, oder?
Ja, die sind ja eh zum einen schon hart gebeutelt und kriegen da auch ja nicht mehr so wirklich tragende Aufgaben. Ne? Also,
siehst du ja, die wollen ja mal 100% gleich befrieden und aus dem System.
Ja, also ob die da jetzt zu 100% mit allem Mann weg sind oder so, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Aber das hatten wir ja schon an anderer Stelle. Die Arbeit, die jetzt auf die Space Marines dazukommt, ist keine Arbeit, bei der man Empathen und Menschenfreunde braucht. Ne? Alles Weitere geht jetzt auf die Kappe von Schlechtern.
Oh ja.
Ja. Kommen wir zu einem Filmtitel der Herrenerotik Ü18, nämlich den Ring aus Stahl brechen.
Scheiße. Ich bin einfach zu begeistern.
Ja.
Aber jetzt kommen die Exorzists, oder?
Naja, 3117 913 M41, war es denn endlich soweit? Es geht endlich nach Badab. Und zwar, was wir glaube ich schon mal erwähnt haben, das Badab-System selbst ist durchzogen von dem sogenannten Ring aus Stahl, also dem Ring of Steel, und das ist ein recht statisches, riesiges Verteidigungsnetzwerk mit Raumstationen, riesigen Weltraum-Minenfeldern, Verteidigungsgeschützen, Kampfschiffverbänden, die da patrouillieren, aber das meiste davon ist relativ starr. Genau. Die frisch eingetroffene Star Phantoms bilden halt so eine Art Speerspitze bei diesem ganzen Eingriff auf das Badab-System. Die sind halt noch ganz gut versorgt, haben eine krasse Flotte, die sind frisch dabei, die können sowas, die werden da eingesetzt. So, die Magi von Angström sind natürlich auch dabei und bringen die Titanenlegion Crucius mit, die Warmongers. Eigentlich, die sind krass ausgerüstet, die haben nicht nur eine krasse Flotte, die haben krasse Skitarii-Einheiten, die haben sogar eine Titanenlegion dabei. Ja, wie gesagt, der Ring of Steel ist halt so ein riesiges Verteidigungsnetzwerk, was sich in dem Badab-System zwischen den ganzen Planeten spannt und diese mutmaßlich undurchdringliche Verteidigungsfestung sozusagen bildet. Ja, Huron ist inzwischen super paranoid, war er ja immer schon, aber das ist schon richtig schlimm geworden. Der verschanzt sich halt auf Badab Primaris und pocht halt darauf, dass dieser Ring of Steel quasi undurchdringlich ist. Das ist riesengroß. Genau. Aber was ich schon gesagt habe, die Engström-Typis bringen nicht nur krasse Ausrüstung und Waffen mit und munitionieren die ganzen Loyalisten auf. Nein, nein, die kennen sich in den Gefilden da auch richtig gut aus und droppen dann einfach mal, dass dieses als undurchdringlich geltende Verteidigungskonstrukt mehrere Kontrollknotenpunkte hat. So, wo du halt, wenn du es richtig angehst und zum Beispiel ein Magos von Angström bist, weite Teile dieser Verteidigung lahmlegen kannst, wenn du das einnehmen würdest. Genau, eine davon war die Sentinel Sigma Station, das ist so eine schwer befestigte Weltraumfestung und die umkreist Badab 6. Ja, wenn man diese einnehmen würde, wären quasi diese Big Guns of Badab kein so großes Problem mehr. Genau.
Obwohl, ne, Big Guns never tire.
Big Guns never tire ist so, aber Huron ist ja auch nicht bescheuert, der hat so seine besten und vertrautesten Leute eingesetzt, um halt diese Station zu steuern, zu bewachen und das ist halt nicht von schlechten Eltern, ne? Also da sind Nova-Kanonen, da sind einfach eigene Flotten, die diese Stationen patrouillieren quasi, da sind Minenfelder, da geht's richtig ab, genau. Wurde halt auch von Astroclaws Veteranen bewacht und ja, wie schon gesagt, die genießen größtes Vertrauen des Tyrannen. Also da legt man sich schon mit der obersten Schublade an sozusagen. Ja, wie gesagt, es setzt halt diese riesige Flotte der Loyalisten ins Badab-System über mit Angriffskurs auf Badab 6. Die ganzen Verteidigungssysteme des Ring of Steels fahren halt hoch und feuern, was das Zeug hält. Da geht auch ordentlich was zu Bruch. Bis auf einmal sich die Raptorus Rex aus dieser Formation der Loyalisten löst und mit voll aufgeladenen Triebwerken auf diese Sigma-Station zuballert. So, jetzt haben die Magi von Angström, jetzt wird es ein bisschen wild, Leute, haltet euch fest, diese Magi von Angström haben irgendwie ein Fragment von einem sterbenden Stern aufgetrieben. Das haben die isoliert und mit arkaner Technologie an dieser Raptorus Rex befestigt. Ich bin jetzt ein bisschen von so ein paar Spanngurten ausgegangen, haben das Ganze da mal an die Front gekittet Und mit diesem Fragment dieses sterbenden Sterns ballert halt die Raptorus Rex auf diese Sigma-Station zu. Es ist nirgendwo davon die Rede. Ich habe zumindest nichts gefunden. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wie war denn das mit den Firehawks abgesprochen?
Also ich vermute mal nicht.
Naja,
könnt mir auch sagen, dass denken, dass gesagt wird, so, ey, ihr habt richtig, richtig Scheiße gebaut. Der Imperator ist total unzufrieden und enttäuscht von euch. Das wollt ihr doch wieder kitten, oder? Ja, ihr würdet doch bestimmt alles tun, damit der Imperator euch wieder lieb hat. Ja, auf jeden Fall. Gut.
Zwei von euch müssen dieses Seil festhalten. Naja, auf jeden Fall rast diese riesige Ordensfestung Phalanx-Style mit diesem Sternenfragment vorne dran auf diese Sigma-Station zu. Ist natürlich gleißendes Licht, was auf einmal alles erfüllt, als sozusagen dieser Kokon sich zurückfährt und klar wird, okay, die haben da irgendwas ganz Wildes dran montiert. Und die Sigma-Station wird sich der Gefahr halt ziemlich schnell bewusst, ballert mit allem, was sie können, da drauf. Die sind aber so geblendet, dass auch die ganzen Zielauguren und so das Ding nicht erfassen können. Die schießen und schießen und schießen, kriegen aber diesen Stern nicht zerstört. Genau.
Ja, also sterbender Stern, also im Prinzip schmeißen die eine kleine Sonne da ab. Ne?
Ja, das genau. Ist so, ja, ja.
Genau das ist es, ne? Ja. Also das ist, Junge.
Ja, das ist halt eine Superwaffe aus nuklearem Plasma und elementarer Kraft. Ja, und wie gesagt, das blendende Licht verwehrt einfach irgendwie gezielte Schüsse auf diese brodelnde Masse. Erst auf kurze Distanz gelang es den Nova-Kanonen und Powerlasern der Station, den Kern des Fragments zu sprengen. Eine gleißende Supernova spült halt dann über diese Station und alles, was drumherum liegt. Da verbrennen und detonieren riesige Weltraum-Minenteppiche. Begleitschiffe der Sezessionisten werden einfach von jetzt auf gleich komplett ausgelöscht. Und diese Supernova spült über diese Station und überlädt die Schilde. Ja.
In dem ganzen Kataklysmus wird ein neuer Chaosgott geboren. Oh Gott, nein, was haben wir getan?
Naja, komm. So, und als das Licht gerade so nachließ und die Besatzung dieser Sigma-Station einfach so, oh scheiße, was geht hier gerade ab? Da schlagen auch schon die Enter-Torpedos der Engel des Todes in die Sigma-Station. Sons of Medusa und Dennis, jetzt ist es richtig. Executioners. Ja.
Nein.
Exorzist ballern halt da rein mit hier diesen Assault Rams, mit Enter-Torpedos, bam, 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 in diese Station und dann geht wieder das große Gekloppe gegen die Astral Claws los. Die ganze zweite Kompanie ist auf dieser Raumstation verteilt und kloppt sich dann mit Sons of Medusa und Exorcist durch diese Gänge. Finde ich ja immer cool, solche Sachen auf Raumstationen und so. Dieses klaustrophobische, aber das Ganze mit Supersoldaten, die mit Boltern um sich schießen, finde ich absolut großartig.
Das ist Warhammer.
Da geht's,
das ist für mich Warhammer.
Genau, da geht es halt richtig
da ab. Astartes
gegen Astartes auf Raumstation. Super. Währenddessen, da geht's natürlich nicht, da sind ja noch ein paar mehr Space Marines unterwegs. Währenddessen schlachten sich Minotaurs durch Badab Secundus und Regal. Auch geiler Name auf jeden Fall. Da geht's richtig ab. Asterion Moloch höchstpersönlich schmeißt die herrschende Satrappe von dem höchsten Oratoriums Kathedralen Makropolturm der Welt und also um so Exempel zu statuieren, geht es da halt genau auf die Führungsriege und die werden da halt zerlegt, damit die Bevölkerung auch sieht, jetzt sind die Guten da, wir schmeißen hier eure Gouverneure von riesigen Kapitoltürmen in die Tiefe, das geht ab. Kurz vorher hat er ja noch den Astral Claws Ordenspriester Vana Sabine, Namen sind Schall und Rausch, auf die Front seines persönlichen Land Raiders genagelt. Ist natürlich Anni gespießt, er hat ihn gefehlt und ist damit durch die Gegend gefahren. Fenster runter, rumbrüllen, vorne drauf so ein aufgespießter Ordenspriester, kommt auf jeden Fall gut. Das ist eine Message, die wollen die Leute hören.
They see me rolling, they hate him.
Ja, als er das gerade gemacht hat, als er gerade hier mit seinem neu verzierten Land Raider dieser Trappe von dem Turm geschubst hat, kam auch schon die Vox-Mitteilung von Violent Cal. Das ist ein Iron Thane der Sons of Medusa und der hat verkündet, ich stehe hier gerade auf dem Berg von Leichen und wir haben die Sentinel-Sigma-Station eingenommen. Ja, die Angström-Magi teleportieren sich daraufhin in die Kommandozentrale der Sentinel-Sigma-Station und schalten einfach das Hauptnetzwerk des Ring aus Stahls ab. Haha! Ja, der paranoide Huron sitzt auf Bada Primaris und denkt sich, fuck.
Fuck, allerdings.
So haben die Loyalisten in so einer blitzkriegartigen Aktion einfach mal den Badab-Sektor bis auf Bada Primaris übernommen, haben den Ring of Steel ausgeschaltet, bis auf so einen kleinen Rest, der sich um Bada Primaris spannt. Aber Huron ist jetzt mit seinen verbleibenden Astral Claws auf Bada Primaris und tippelt mit dem Finger und ist ganz aufgeregt. Ja, und fiebert auf die finale Schlacht hin.
Was ist aus der Raptorus Rex geworden?
Das frage ich mich allerdings auch.
Ja.
Reden wir nicht mehr drüber. Aber Carib Cullen sitzt da in seinem Beutel vor so einer Sternenkarte und zeigt mit was auch immer er zum Zeigen hat auf die Sternenkarte. Und
Strohhalm. Sagt,
das da. Bada Primaris. Ich weiß nicht warum, aber der Name Primaris gefällt mir nicht.
Fällt mir
das
überhaupt
muss
nicht.
Weg.
Mir auch nicht.
Ja.
Keinem.
Ja, aber ich sag mal, die Raptorus Rex, wenn diese, die wurde bestimmt, also die haben ja nicht diesen Stern einfach so vorne drauf geschnallt. Das ist ja eine arkane Supertechnologie. Vielleicht so eine Art Halbschale, vielleicht eine große Halbschale, so eine riesen Tupperdose. Und wenn schon die Sigma-Station nur ihre Schilde zerledert bekommen hat, weil sie das Ding zerschossen haben, dann wird die Raptorus Rex ja auch nicht zerstört sein. Ich meine, wenn das so eine phalanxartige Raumstation ist, dann wird die ja mal so eine kleine Supernova abkönnen, oder?
Diggi, auf jeden.
Ich meine, es ist Warhammer, ne? Es ist immer, es hält immer genau das aus, was es aushalten muss.
Genau. Und ja, also wir werden das nochmal recherchieren. Wenn die irgendwann später nochmal im Lore auftaucht, dann gibt es sie auf jeden Fall noch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie zerstört wurde. Die hat so viel Gutes getan. Genau, du kannst mal eben gucken. Wir sind im Prinzip durch für heute. Wir kommen gleich noch zur Playlist. Das war auf jeden Fall jetzt ein heißer Ritt. Wie gesagt, 2 Folgen BMK erwarten euch noch. Wir machen nächstes Mal das Finale und dann machen wir so ein kleines Was wurde eigentlich aus? Und da erläutern wir ein bisschen, was aus den ganzen Schlüsselfiguren und Fraktionen dieses großartigen Konflikts geworden ist. Aber erstmal freuen wir uns aufs nächste Mal, wenn es heißt Finale in Badab.
Oh, Raptorus Rex,
ja.
Genauso wie die komplette Folge der Firehawks, Lost in the Warp, nach einem versuchten Warpsprung weg von da.
Okay, also sie haben, dann hat sie doch überlebt, die Raptorus.
Na klar, und dann sind doch die Firehawks die Legion of the Damned geworden.
Das war ja so
bam,
der
bam, die, bam.
Bam, ja. Bam, bam, bam. Achso, nee, wir hören ja auf.
Das gehört in diese Folge, was wurde eigentlich aus. Aber da habt ihr schon mal einen kleinen Teaser bekommen, über was wir da so sprechen.
4 Stunden
wollen wir
lang.
Zur Playlist? Wollen wir zur Playlist?
Jo.
Okay. Darf ich anfangen?
Aber ja.
Ja.
Ich habe tatsächlich gerade mal, ich bin ja ein großer Fan von diesen modernen Biopic-Filmen, finde ich immer sehr unterhaltsam. Ich kann mir irgendwie so Actionfilme und sowas nur noch bedingt angucken, ohne einzuschlafen. Ich habe gerade diesen Elvis-Film geguckt, der jetzt auch schon ein paar Jahre alt ist. Fand den visuell, fand ich den fantastisch. Ich fand die Besetzung auch okay. Ich hatte mir ein bisschen mehr Elvis gewünscht, halt so, also so ein bisschen mehr. Ich fand, der Charakter wirkte relativ eindimensional. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das unbedingt an der Darstellung lag. Der Film drehte sich halt viel mehr um dieses Verhältnis zu seinem Manager und diese finanzielle Ausbeutung. Ne? Also ganz tragisch.
Das war ja auch das große Problem beim Dings. Ne? Bei dem Johnny Cash-Film gab es das Gleiche.
Fandest du?
Also, ich fand den auch sehr eindimensional. Ne? Irgendwie, da ging es ja nur irgendwie so, ja, der nimmt Drogen schlecht. Aber ja. dieser Zwiespalt durch seine, durch der war ja auch ultra religiös, der Mann, so, ne? Das kommt irgendwie da gar nicht drin vor.
Ja. Ja, aber auf jeden Fall, ich fand den Film, am Ende fand ich ihn unterhaltsam. Ich fand ihn sehr abrupt zu Ende. Ich hatte eigentlich gedacht, sie machen da mehr Drama um den Tod nachher, aber guckt ihn euch selbst an. Auf jeden Fall habe ich dadurch mal wieder ein bisschen Elvis gehört und würde gerne Suspicious Minds auf die Playlist
schön
packen. Finde ich richtig gut. Und im Prinzip mit diesem paranoiden Huron und so, da hat man auf jeden Fall ein paar Parallelen zu Elvis Presley, weil der auch ja auch immer gedacht hat, die wollen ihn alle erschießen und so.
Aber der konnte Karate.
Der konnte Karate, das stimmt.
Und immerhin.
Ja.
Ja,
Suspicious Minds kommt auf Sonic Blaster 40k.
Ich glaube, meins passt zum Schluss. Dann muss Dennis jetzt ran.
Okay, ich hätte 2 Einfach nur, weil es passt und weil ich gerade zum einen schon mal gesagt habe, they see me rolling, they hate it, hätte ich gern. Riding Dirty. Das würde gut passen. Und ich hätte natürlich gerne, was heißt natürlich, ich kenne das Lied noch nicht mal, aber es gibt ein Lied, das heißt von der Band Nocturnal Rites, das Lied heißt Ring of Steel.
Ah.
Geil.
Okay. Ist bestimmt totaler Schrott, aber weiß oder eine nicht. Nazi-Band. Nee, aber dann wäre es ja nicht bei Dings hier. Oh, da sind Wikinger vorne drauf.
Das sind Wikinger. Ah.
Gucken wir mal. Ring of Steel.
Ring of Steel. Ja, und wie soll es nicht anders sein? Letzte Folge im Lore, die auf uns zukommt.
Geil.
The Final Countdown von Europe.
Super.
Ja, Europe ist auf jeden Fall immer eine Reise wert.
Habe ich euch mal die Anekdote von Europe erzählt?
Nee. Schieß los.
Also, komm, der ist super. Ich habe einen Kunden, der ist Musik- und Sportjournalist. Also hat ursprünglich angefangen als Musikjournalist, aber macht halt einfach nicht die Kohle mit und ist jetzt deswegen Sportjournalist. Ist egal. Der hat mal Europe interviewt. Die waren hier auf Tour und der hat die eine ganze Zeit lang begleitet und hat die dann interviewt. Und er dachte sich so, ja okay, ich will es halt ein bisschen anders machen. Spreche ich die nicht auf Final Countdown an, weil die werden ja wahrscheinlich jedes Mal auf Final Countdown angesprochen. Wir reden über andere Sachen. So. Und dann hast du da diese Männer, um die werden die wahrscheinlich so auf die 60 zugegangen sein, da sitzen, ne? Und also die waren ja in den 80ern gigantisch groß, ne? Also die waren so krass, sind die gepampert worden, die konnten nicht telefonieren, weil die immer jemanden hatten, der für die die Nummer gewählt hat. Ne? Also die konnten sich das Telefon an den Kopf halten, aber die konnten niemanden anrufen. Also so krass Superstars waren die. So, und dann sitzen diese Typen da und die sind total nett. Und irgendwie drucksen die ganze Zeit so rum, so, ne, das Gespräch geht nicht so voran und mein Kunde ist halt so dran und ne, hier, irgendwie. Und dann auf einmal meint der Sänger zum Gitarristen so, hey, stopp! Weißt du, was das ist? Hörst du das gerade? Und der Gitarrist so, ja, Mann. Und die fangen an, so sich gegenseitig anzugucken, so mit weit aufgerissenen Augen und nicken so. Das ist genauso wie, ja, Mann, das ist genauso wie, wo wir damals Final Countdown geschrieben haben. Und die sind sich nur noch über Final Countdown unterhalten. Die beiden Musiker. Und wie großartig dieses Lied doch ist. Und so weiter und so fort.
Selbst
hab ich was eingeschissen vor Lachen, wo der das erzählt hatte. Muss super gewesen sein.
Richtig gut.
Ja, Mann.
Ja.
Toll.
Sehr schön. Und damit leiten wir den Final Countdown ein und freuen uns dann auf den 30. Denn da sprechen wir ein bisschen über das Finale im Badab-Konflikt. Genau.
Mit Exorzist.
Ja. Fühlt euch mit einer alten Melter-Bombe verprügelt. Wir gehen jetzt schlafen und gute Nacht, Marie.
Ihr habt euch wohl.
Beim Imperator nichts Neues. Präsentiert. Der Vater.